ein lautes Amen, Vater. Dein Name sei erhöht. Deine Pläne seien erhöht. Deine Liebe zu uns sei erhöht über alles. Du bist so unbegreiflich, so gewaltig in deiner Liebe, in deiner Treue, in deiner Güte. Wir können es kaum fassen. Und immer wieder versuchen wir, dich in unsere kleinen Taschen zu stecken, um dich begreifbar und verstehbar zu machen. Und scheitern immer wieder daran. Danke, dass du uns immer wieder neu vor Augen führst, wie unendlich groß und gewaltig du bist und vor allen Dingen deine Liebe ist. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Gebt einmal der Band nochmal einen herzlichen Applaus. Danke für euren super tollen Worship. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich freue mich. Wir haben ja letztens schon eine Ladung Schwarzbrot und Vollkornbrot verteilt und ich habe gehört, einige haben schon ganz schön gekaut. Das freut mich. Heute gibt es Teil 2. Gibt es noch mal was zum Kauen kräftig? Wir haben ja letzten Sonntag über den Themenkreis wie im Himmel, so auf Erde, über die große, große Sehnsucht gesprochen, die in diesem Textauszug des Vaterunsers Gebets liegt. Und wir haben uns auch gefragt, wie kam es denn zu dieser folgenschwierigen Entscheidung des ersten Menschenpaars, vom Baum der Erkenntnis zu essen, der gewissermaßen für ein Bild steht für Sünde. Sünde ist ja so ein doofer Begriff. Und die Menschen wollten die Position Gottes einnehmen, wollten selber versuchen, die Welt zu regieren, wollten selber versuchen, ihren eigenen Willen durchzusetzen. Ich habe dann also meinen eigenen Begriff. Ich nenne es die kosmische Pubertät der Menschheit. Wer Kinder großgezogen hat, erinnert sich genau an die Phase der Pubertät, wenn sie dann so selber leben wollen. Und wir haben das ja auch durchlebt, wenn wir uns noch erinnern. Und ich sage auch, habe das mal neulich gesagt, der Sündenfall war kein Katastrophenfall, sondern war eigentlich ein Muss. Weil Gott wollte, dass wir etwas erfahren. Wenn du deinem Kind die pubertären Verrücktheiten unterdrückst, wird es nie etwas lernen. Es wird immer nur aus der Theorie leben. Und das müssen wir auch so sehen, dass das so hier geschehen ist. In der Kirchengeschichte gibt es grob 2 Deutungsschulen über den Sündenfall. Die erste und weit verbreitete Sicht ist, das Ganze von der Schuldfrage her zu interpretieren. Die Sünde ist der rebellische Ungehorsam des Menschen, die uns beherrscht, die wir bekämpfen müssen, von der wir erlöst werden müssen und durch die wir verurteilt werden müssen, grob interpretiert. Ja, man kann sagen, ja, der Sündenfall und das erlösende Handeln am Kreuz sind 2 große Realitäten. Das ist unsagbar wahr. Aber leider sind auch der Sündenfall und die Erlösung alleine zur zentralen Wahrheit geworden, die uns fast nur noch im Christentum beschäftigt. Wir haben keinen Blick auf, was davor war und keinen Blick auf, was danach war. Das sind nur so vage Ausblicke. Aber Gott, der von Ewigkeit her existiert, der uns von Ewigkeit her im Sinn gehabt hat, hat ein viel größeres Bild mit uns. Und so entwickelt sich eine schuld- und schambasierte Zentrierung unseres westlichen Glaubensverständnisses, dass uns wenig Raum lässt, unsere wahre Identität wie im Himmel so auf Erden zu entdecken. Und das versuche ich so ein bisschen mal hier anzuschieben in den beiden Sonntagen. Ich möchte mal kurz 3 Bereiche anschauen, die uns oft so berühren. Das ist einmal, aber wir kaum daran denken, unsere göttliche Identität und Herkunft. In der Bibel heißt es im 1. Mose 1, 26, 27, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was heißt, dass du im Bilde Gottes geschaffen bist, nach seinem Bild geschaffen bist? Du bist nicht eine Spezies im intergalaktischen Zoo Gottes, du bist ein Abbild von ihm, ein Ebenbild, etwas unglaublich gewaltig Großes. Ich liebe dieses Bild von Michael Belk, ein amerikanischer Fotograf, Starfotograf. Der hat eine ganze Serie toller Jesusbilder gemacht. Wie der Mann da in den Spiegel guckt, er sieht Christus. Und wir alle sind Christus. Wir sind in Christus hineinversetzt. Das ist auch die nächste Position, die wir betrachten wollen. Wir sind hineinversetzt in den Vater, in den Sohn, in Teilhaber der göttlichen Natur. In Johannes 14, 20 sagt Jesus was ganz Bemerkenswertes. An jenem Tag, es wird ein Tag kommen, dein Leben ist schon gekommen, werdet ihr erkennen. Das Wort erkennen ist das hebräische Wort Yada. Und Yada heißt, oh Schreck, Geschlechtsverkehr. An jedem Tag werdet ihr Geschlechtsverkehr. Was damit ausgedrückt werden soll, ist, wenn die Juden vom Erkennen reden, dann wollten sie sagen, es gibt eine Art geistige Erkenntnis, die kannst du nicht intellektuell erklären. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen unterhalb der Gürtellinie agiere. Wenn du Geschlechtsverkehr gehabt hast und sollst jemand davon erzählen, dann wirst du wahrscheinlich sagen, weißt du was, das kann man nicht erklären, das musst du erleben. Und wir meinen immer, wir können Gott erklären, wir können unsere Göttlichkeit, unsere göttliche Identität erklären. Und Gott sagt, ja da, du musst es erkennen, an jedem Tag werdet ihr erkennen. Jeder von euch kriegt von Gott eine ganz persönliche Erkenntnis, Offenbarung, wo du begreifst, wer du wirklich, wirklich, wirklich in deinem Innersten bist. Das kann dir kein Prediger, kein Evangelist, niemand vermitteln, auch kein Buch, sondern es ist eine Offenbarung. An jedem Tag werdet ihr offenbart bekommen, dass ich in meinem Vater bin. Schade, ich habe keine drei Becher hier. Colin Urquhart, ein guter Freund von mir, ein großartiger Prediger aus England, hat das mal gezeigt. Dass ich mein Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Wenn du die drei Becher ineinander steckst, nach der Reihenfolge bist du in der Mitte der beiden Becher, zwischen dem Vater und Sohn. Wir sind mitten im Vater und im Sohn drin. Dann werdet ihr erkennen, dass ihr eins seid mit dem Vater und mir. Wir sind Teil der Trinität. Die uralte Kirche, die vorchristliche Kirche, nicht die vorchristliche, die vorkonziliare Kirche, also die bevor der römischen Kirche, hatte dafür die Theologie der Theosis. Theosis heißt die Vergöttlichung des Menschen, dass wir in das Ebenbild Gottes gestaltet wurden. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich mein Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Wir sind vollkommen hineingelöst in den Vater. Und dann, das Letzte, was wir auch oft vergessen, ist, wir sind für immer erlöst und sicher in Jesu Händen, bis er wiederkommt. Unsere Erlösung ist kein Würdigkeitswettlauf. Wir sind nicht auf Probe erlöst. Mal gucken, ich erlöse dich mal, jetzt mal schauen, wie du dich benimmst. Bleib ja schön dran, bleib ja schön dran, bleib ja schön dran. Ich habe das neulich mit dem Schaf gesagt, das Schaf, das verloren ist. Der Hirte sucht das Schaf. Was macht er, wenn er es findet? Sagt der Schaf, komm schön, folg mir nach. Er packt es, zack, auf den Rücken und dann trägt er es nach Hause. Das ist, was Jesus sagt. Wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Das Wort ziehen ist Hulkeo, zerren, schleifen. Er fragt nicht höflich, würdest du, er packt dich und zieht dich in sein Reich hinein. Das ist auch dieser Spruch hier, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nie mehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, am allerwenigsten kannst du dich selber aus der Hand Gottes reißen. Denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles andere, niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Es gibt so viele Verse, da kann man eine extra Predigt drüber machen, über die Sicherheit des Heils. Frohe Botschaft ist frohe Botschaft, oder es ist eine also einigermaßen okay Botschaft. Und wir vermitteln oft so eine einigermaßen okay Botschaft. Wenn du dranbleibst, wenn du dich anstrengst, dann. Und das ist nicht so. Jesus sagt, ich bin immer in seinen Händen, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Es ist kein Würdigkeitswettlauf. Der das gute Werk in dir und mir angefangen hat, der führt es fort, und er vollendet es. Wo bleibst du? Nirgendwo. Glaubst du oder glaubst nicht? Aber schauen wir nochmal auf einen, der so viele positive Verse im Alten Testament über das Wesen Gottes, seine Langmütigkeit und Güte mit uns störrischen Kindern Gottes. Israel war ein Bild für uns alle. Es war störrisch. Gott hat einen Bund gehabt mit Israel, aber sein Bund war nicht bilateral, sondern unilateral. Israel hat seinen Bund nie gehalten. Lesen wir nochmal diesen Hosea-Vers. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Leute, da kann ich mich oft so drin viel wieder sehen. Ich bin doch gar nicht vollkommen in meinem Leben. Ne? Aber dann kommt jetzt, der sieht Gott diese Rebellion, diese Widerspenstigkeiten. Was sagt er? Ist er sauer? Ist er stinkig? Er sagt, doch, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie kann ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, wie Zeboim. Das sind Codewörter für Sodom und Gomorra. Das Herz dreht sich mir im Leib herum, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen Lodern zwar nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, ich bin der Heilige in dir, darum komme ich nicht der Hitze des Zorns. Gott kennt uns doch in- und auswendig. Schon lange bevor er uns geschaffen hat, bevor er uns im Sinn hatte, wusste er um unsere Mängel, um unsere Eigensinnigkeiten. Aber Gott resigniert nicht darüber. Gott belehrt uns darüber in den Propheten, wie sehr sein Herz für uns entbrannt ist und sein Mitleid angefacht wird, wenn er uns nur ansieht. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist und denkst, oh, was bin ich nur für ein Chaot, Gott, so geht es mir manchmal, dann erinnere ich daran, dass Gott sagt, ja, ich weiß, dass du ein Chaot bist, aber ich liebe dich, ich liebe dich. Und glaub mir, ich wäre fertig mit deinem Chaotentum. Sein Zorn ist keine Option. Er agiert nicht in menschlicher Gerechtigkeit, die immer nur Gleiches mit Gleichem vergilt. Unser Problem, unsere große Not ist, wir haben Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Gnade völlig vermenschlicht, auch theologisch vermenschlicht, in ein menschliches Korsett gepackt. Aber Gott bricht aus diesem Käfig aus, auch heute Morgen. Und er wird sich immer mehr als der skandalös liebende, der skandalös erbarmende Vater offenbaren. Schauen wir noch einen weiteren Vers an. Jeremia 31, 20. Ist nicht Ephraim mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? So denkt Gott über dich, da kannst du deinen Namen einsetzen, so oft ich ihm auch Vorwürfe mache. Gott sagt, ja, ich weiß, dass ich ihm Vorwürfe machen muss, ich weiß, dass ich mit ihm Probleme habe. Aber ich muss immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn, ich muss mich über ihn erbarmen. Gott kann nicht anders, er muss sich über dich und mich erbarmen. Und das hat man uns so wenig gelehrt und so wenig gesagt. Gott ist mir so der drohende Vaterfinger. Aber Gott sagt, ich weiß ja, was für ein Chaot du bist, aber ich kann nicht anders, ich muss mich über dich erbarmen. Warum macht Gott das? Habe ich mich früher oft gefragt. Ist er anti-autoritär in seiner Erziehung mit uns? Ist er ein Weichei? So viele Prediger warnen gerne dafür. Uwe, stell Gott nicht zu liebevoll dar. Man muss Gottes Liebe immer mit seinem Gericht balancieren. Und dann wird so lange balanciert, bis niemand mehr weiß, wer Gott wirklich ist. Ist er Liebe oder ist er Gericht? Und am Ende wissen wir eben nicht mehr, wer er wirklich ist. Aber die Bibel sagt ganz klar, Gott ist die Liebe. Und weil er Gott und kein Mensch ist, weil seine Liebe göttlich ist und darum auch vollenden kann, was er mit uns angefangen hat und schon immer vorhatte, das gute Werk der vollkommenen Erlösung durch ihn. Er ist, laut Philipper 1,6 nochmal, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Als er dich und mich in Ewigkeit her sah, war sein Plan unserer Vollendung schon längst bereit. Es war schon längst bereit. Er weiß, wie er unser ungehobeltes Lebensholz adelt und verherrlicht. Schau mal diesen wunderbaren Vers, wo David sagt, als ich ihm verborgen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du sahst mich schon, als ich ein Miniknäuel von Zellen war. Das ist eine moderne Übersetzung, die finde ich cool. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Gott weiß ganz genau, wie er uns vollendet. Er weiß genau, mit wem er es mit dir und mir zu tun hat. Dein Leben war von vor ihm schon ein aufgeschlagenes Buch, wo du noch gar nicht existiert hast. Ich möchte euch eine wunderbare Story, die mein Herz so berührt, von Martin Schleske kurz vorlesen, dem berühmten Geigenbauer und Autor. Er schreibt dort, wie Gott uns sieht und wie er sich das mit dem Geigenbau vergleichen kann. Das Kapitel ist überschrieben mit der Überschrift, der Geigenbauer wird dem Holz gerecht und nicht das Holz dem Geigenbauer. Eines Tages bekam ich eine wunderschöne und sehr wertvolle Amati-Geige in mein Atelier. Ich war fasziniert von ihr. Doch war sie nicht perfekt. Durch ihr Deckenholz lief ein dunkler Ast. Das war markant und mutig. Außen waren ihre Ecken nicht symmetrisch geschnitten. Dennoch offenbart sie die charaktervolle Handschrift eines Amatis, ein reifes Verständnis von Schönheit. Mein erster Gedanke war wirklich nicht makellos, aber sie hat was. Kommt unsere Mutlosigkeit über uns und unser Werden nicht oft daher, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns sehen, wie wir uns gegenseitig manchmal darstellen. Wie oft monieren wir die Äste im Lebensholz des anderen, übersehen dabei den Charakter einer schwierigen Handschrift im Lebensholz des anderen. Äste und Drehholzwüchse sind im Holz entstanden durch Sturm, durch Drehen, Biegen, da haben die sich verwachsen. Wir sehen die krummen Fasern im Lebensholz des anderen, Aber uns fehlt die Barmherzigkeit und Freude zu sagen, nicht perfekt, aber er oder sie hat was. Du und ich, wir sind nicht perfekt, aber wir haben was. Und das sieht Gott und dann denkt er, oh, oh. Wie oft mokieren wir uns über das Reaktionsholz, das durch schwierige Lebensgeschichte entstanden ist. Wir empören uns über den Drehbuchs, den der alltägliche Druck geschaffen hat und finden, der Mensch muss sich ändern. Wir müssen lernen, ermutigend zu sein. Ermutigen, immer wieder ermutigen. Das, was Gott tut, er ermutigt. Aber Gott spricht, was geht er dich an? Auch er wird klingen auf seine Art. Ich werde ihn zum Klingen bringen. Als guter Geigenbauer werde ich das Holz, das ich in meinen Händen halte, nicht verwerfen. Gott wird auch dein Lebensholz nicht verwerfen, wenn er es sieht. Sondern er sagt, okay, nicht perfekt, aber ich bin der Meister. Ich werde dem Holz gerecht, nicht das Holz mir. Wir behalten oft den anderen durch unsere Erwartung nieder. Er dürfe nicht so sein, wie er ist. Sich den Mitmenschen als einen anderen zu erwarten, bedeutet Stillstand. Nur die Barmherzigkeit ruft die Dinge ins Leben. Die Barmherzigkeit erzwingt nichts, wird aber gerade durch die Barmherzigkeit alles verändern. Gott ist ein Meister, der mit dem krummen Holz von uns regelrecht gut umgeht. Der weiß, wie man daraus ein Meisterstück fertigt. Der Blick der Barmherzigkeit ist der Blick vom Thron Gottes her. Würden wir im Geist Gottes mehr leben, wir würden nicht versuchen, Dinge in den anderen herbeizuzwingen und in uns. Sondern wir wissen, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn vom Himmel gegeben. Gott wird selbst die Sünde in unserem Leben zu unserem Besten verbauen. Er wird sie pädagogisch nutzen und dass wir daraus etwas lernen, was für die Ewigkeit anhalten wird. Dieses Bild Gottes, der den Glauben in uns anfängt und vollendet, egal wie verdreht unser Lebensholz ist, haben wir leider weitgehend verloren und ersetzt durch eine individuelle Lösung, die wir selbst beginnen mit unserem Ja zu Gott, die wir vollenden, indem wir dranbleiben. Aber schaut mal, was die Bibel sagt. Warum ignorieren wir das? Johannes 6, 29 und 44. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist nicht dein Werk, dass du glaubst, es ist sein Werk. Johannes 6, 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe, der Vater, der mich gesandt hat. Hier haben wir wieder dieses Wort ziehen, hylkeo, schleifen, zerren. Der Vater zieht dich und zerrt dich. Philipper 2, 13, schließlich der finale Schluss. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen. Und das ist für unser menschliches Ego so schwer zu tragen. Was? Ja, was kann ich da machen? Gar nichts, das ist ja blöd. Ne? Ich will doch auch was machen. Aber dort beginnt der Himmel auf die Erde zu kommen, wenn wir das begreifen. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, die Erde in den Himmel kommt. Wenn unsere Erlösung völlig sein Werk der Liebe ist und dass er diese Erlösung nicht nur an uns vollzieht, sondern an allen Völkern und Nationen. Die Kirchenväter der ersten, der vorrömischen Kirche hatten darüber eine unglaubliche Schau. Man nannte es auch das schöne Evangelium. Ich zitiere mal den Basilius von Caesarea, einen der bekannten großen Kirchenväter. Der Friede, den der Herr schenkt, reicht bis in alle Ewigkeit, denn er kennt weder Grenzen noch Begrenzungen. Denn alle Wesen werden sich ihm unterwerfen und alle werden seine Macht erkennen. Und wenn Gott einmal alles in allem sein wird, nachdem diejenigen, die durch Glaubensabfall Unruhe gestiftet haben, befriedet worden sind, werden alle Gott preisen einer Sinfonie des Friedens. Das ist die Heilsschau der Kirchenväter und der vorrömischen Kirche, stark bezeugt durch die Propheten. Lesen wir mal ein paar prophetische Psalmen. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken, sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde und vor dir anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Zephaniah 3, 9. Dann will ich aber den Völkern andere Lippen, reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Und Jeremia 3, 17, 19. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Wenn du mal Hesekiel 16, 48, 55 lesen möchtest, dort wird sogar Israel Sodom, also Sodom wird Israel zum Geschenk gemacht. Gott stellt Sodom vollkommen wieder her, weil er sagt, Israel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom, aber ich kann dich nicht preisgeben. Darum muss ich auch Sodom wiederherstellen. Das ist im Hesekiel 16, 48, 55 wunderbar dargestellt. Das sind Verse, die wird kaum gesprochen, kaum geredet, aber sie sind in der Bibel. Was für ein gewaltiger Gnadenausblick. Und er wirft die Frage auf, warum ignorieren wir oft im christlichen Mainstream diese Verse? Eine sehr klare Antwort finden wir im Leben Jesu und in seiner Konfrontation mit der pharisäischen Selbstgerechtigkeit. Gegenüber der überbordenden Gnade Jesu. Jesus war dauernd im Konflikt mit den Pharisäern. Die haben sich dauernd darüber aufgeregt, wie er mit den Sündern umging, wie er mit den Sündern barmherzig umging, wie er mit den Sündern Tischgemeinschaft pflegte, wie er die Sünder behandelte. Da war auch diese Situation mit einer Frau, die im Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde. Sie schleifen die Frau vor Jesus. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor, schrieb mit den Fingern auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker, wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer unter euch noch nie gesündigt hat, der soll jetzt den ersten Stein werfen. Bang! Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Das ist Jesus, wie er reagiert. Was er klar macht, ist, hör mal, wir alle, ihr alle habt gesündigt, ihr alle kommt dem Ruhm Gottes zu kurz. Ihr alle habt gesündigt. Wer noch nie gesündigt hat, der kann gerne Steine werfen. Und alle kamen unter eine solche Überführung von ihrer Schuld. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt. Wir alle brauchen Gnade, alle haben gesündigt. Schau mal, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren ja keine absolut mega bösartigen Menschen. Die waren vergleichbar mit der Masse vieler Gläubigen auch heute, die aus einem Mix an Gnade und eigener Leistung glauben. Aller unreife Glaube beginnt damit, dass ich Gott was beweisen kann, dass ich es schaffe mit Gott. Ich weiß noch, als ich frisch bekehrt war, habe ich auch so gedacht, sag ich, lieber Gott, hier hast du eine Tüte Popcorn, einen Becher Cola, mach dir das auf deinen Thron bequem, ich werde jetzt zeigen, was ich für dich machen kann. Ich war begeistert, ich war überzeugt von mir, überzeugt von meinem guten Willen. Und dann kommen die Jahre, die Jahrzehnte. Und du wirst konfrontiert mit deinem eigenen Schatten immer mehr. Und du begeisterst immer mehr, dass es alles Gnade ist. Und du begeisterst auch immer mehr, wie Gott sagt, ja, mach mal, mach mal, zeig mir mal. Ich zeig dir dann auch, dass du bist. Aber nicht verächtlich, sondern liebevoll. Diese Gruppe von Gläubigen, sie sind nicht ungläubig, sondern auch unreif in ihrer Selbsterkenntnis über die Menge ihrer eigenen Schuld, tun sich schwer, völlige Gnade zu verstehen, weil sie ihren eigenen Abgründen und Unfähigkeiten noch nicht begegnet worden sind. Wenn du mal einmal deinen Abgrund gesehen hast, dann zerschmettert dieser Blick alle Selbstgerechtigkeit in dir, alles Denken daran, ich könnte es vielleicht doch schaffen. Je älter ich werde, umso weniger heiliger werde ich, heilig im Sinne, weil Gott mich heilig macht, sondern ich begreife immer mehr, was Gnade ist. Ich sehe immer mehr meine Abgründe, meine Unfähigkeit, Gott gerecht zu werden. Aber ich begreife immer mehr, wie viel Gnade er mir jeden Tag neu gibt. Und das macht mich barmherzig und gnädig. Und diese Menschen glauben halt, es gibt ihnen zu viel an Gnade. Und da möchte man Gnade immer ausbalancieren. Und man möchte sie jenen nicht gönnen, die vermeintlich nicht hart und diszipliniert an ihrer Erlösung gearbeitet haben, die sich nicht heiligen oder an die Regel der Lebensübergabe halten. Ich könnte immer wieder an die Decke gehen, mich dann so hören und sagen, ja, der ist ja noch nicht bekehrt. Ich sage, woher weißt du das? Der hat das Übergabegebet nicht gesprochen und das nicht. Und dann sage ich immer, ja, aber überleg doch mal, was Jesus gesagt hat. Der Wind des Geistes weht, wo er will. Du hörst sein Sausen und Brausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Was wissen wir denn schon, wie sich jemand bekehrt hat, wie eine Bekehrung zustande gekommen ist? Wir sind so fixiert auf unser 5-Punkte-Programm, Predigt, Übergabeaufruf, Übergabe, Übergabegebet, Taufe, Gemeindemitgliedschaftsvertrag unterschreiben. Der ist gerettet, ne? Das ist aber nur ein Weg von vielen Wegen. Gott hat so viel, unendlich viel mehr Wege, Menschen zu sich zu ziehen. Das ist diese dieser Ärger, dieser latente Ärger, da könnte einer zu viel kriegen und ich zu wenig. Das sind diese beiden Gleichnisse. Ich möchte auch mal kurz, ich muss mich ein bisschen beeilen mit der Zeit, dass ich nicht zu lang predige. Da ist zum Beispiel, ihr kennt ja alle das Gleichnis hier vom den Weinbergbesitzer und den Tagelöhnern. Der Weinbergbesitzer, ich erkläre das kurz, ich lese es nicht, der schickt seinen Verwalter in die Stadt und er soll die Tagelöhner dort einsammeln. Er geht 5-mal in die Stadt und sammelt Tagelöhner ein. Die letzten Tagelöhner holt er um 17 Uhr, um 18 Uhr ist Feierabend. Und dann kommt die Auszahlung um 18.30 Uhr. Und er fängt mit den, die eine Stunde gearbeitet an, die kriegen denselben Lohn, wie die 8 Stunden gearbeitet haben. Und natürlich bocken die und schimpfen und wirbeln rum. Und ich kann das ja sogar ein Stück weit verstehen, diese Empörung. Aber sie vergessen, dass sie sich ja mit dem Lohn eins gemacht haben, dass sie sagen, ja, ich bin bereit für einen Denar, einen Tag zu arbeiten. Und sie vergessen auch, dass der Weinbergbesitzer allein das Recht hat, mit seinem Geld zu geben, was er will und wem er will. Und wir vergessen sehr oft, dass Gott mit seiner Gnade tun kann, was er will. Wir haben so unseren Vertrag mit Gott, wo wir ihm vorschreiben, wie er zu erlösen hat und wie nicht. Und das ist, Gott rettet völlig anders, als wir es denken. Wir Menschen und Christen, wir möchten gerne ein Heilsystem, in dem wir Erfolg und Lohn haben. Wir möchten unser Heil in gewisser Weise gerne mitverdienen und uns überlegen fühlen über jene, die nicht so hart arbeiten wie wir. Und wenn wir ehrlich sind, es hat so etwas Angenehmes, an religiöser Leistung festzuhalten. Ich stehe auf einem Podest und der andere steht unten am Podest. Es gibt mir so eine moralische Überlegenheit aufgrund meiner frommen Leistung. Aber genau das tut der himmlische Vater in Christus nicht. Gnade kann und wird niemals verdienbar sein. Und wir sind auch nicht in der Lage und Position, dem Vater vorzuschreiben, wem er sie gibt und wem nicht. Auch der verlorene Sohn, als er heimkam, war der ältere Bruder, war verärgert und der Vater muss ihn bitten und sagen, komm doch rein, feier doch mit uns, freu dich doch. Ich möchte uns auch heute Morgen fragen, hast du schon so Vorschriften gemacht, wie du dir festlegst, wer was zu kriegen hat, wer wie zu begnaden ist, oder freust dich über jeden, der angenommen wird? Kannst du dich freuen über alle, die angenommen werden? Oder guckst du nur deine Eigenleistung an und sagst, wer nicht so hart gearbeitet hat wie ich, der hat es auch nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Müssen Sie es wirklich fragen, haben wir uns schon entschieden, wie viel Gnade der andere erhalten darf und nicht erhalten darf? Die Frage ist, wie werden wir reagieren im Himmel, wenn unser Lohnmaß auch anderen gegeben wird, die scheinbar nicht so geistlich engagiert waren wie wir oder sich nicht so bekehrt haben wie wir? Werden wir dann auch sagen, ja, wo. Wir wissen nicht nochmal, wie Gott bekehrt, aber wir haben ein Bekehrungssystem geschaffen, eine Übergangsform, ein Ritual daraus gemacht, indem wir fleißig messen, wer bekehrt ist und wer nicht. Nochmal, der Wind des Geistes bläst, wo er will. Gott geht mit seiner Erlösung hin, wo er will, nicht wo du und ich wollen. Du hörst sein Sausen und sein Brausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es mit einem jeglichen, der aus dem Geist geboren ist. Was Jesus sagt, ist, du kannst gar nicht nachvollziehen, wie der von Neuem geboren wird. Es gibt vielleicht eine Menge Leute, die von Neuem geboren sind, die in keine Kirche, in keine Gemeinde gehen, die aber christlicher leben als manche Christen. Freuen wir uns doch stattdessen vielmehr mit dem Vater über jedes Kind, das er in sein Herz gezogen hat, in sein Reich zieht, und überlassen die Bewertung, wie das geschehen ist, getrost ihm. Ich möchte abschließen mit diesem bewegenden Herzensvers, den Paulus wie kein anderer, der auch wie kein anderer evangelisiert hat und dennoch problemlos das Heil für alle anerkennt und nicht ärgerlich sagt, ja, wenn Gott alles zu sich zieht, brauche ich ja nicht zu evangelisieren. Er weiß, dass er ein Teilaspekt des großen Planes Gottes ist, wie du und ich, mit unseren Gaben. Und er sagt diese Worte, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Und dann nochmal dieser Vers von Jesus. Wenn ich erhöht bin von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Alle. Paulus sagt es nochmal so deutlich, Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen. Er hat ein Ziel damit, damit er sich alle erbarme. Das ist so provokant. Und Paulus bleibt nichts anderes übrig, als am Schluss zu sagen, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Es ist tief, das kann man nicht verstehen. Der Weisheit, der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Und wir meinen, wir können seine Wege ausforschen, seine Gerichte begründen. Wir haben Theologien geschaffen, die wir schön vor uns stehen haben und die wir als Maßstab benutzen. Das ist aber nicht so. Wissen wir zum Beispiel wirklich, was in einem Menschen oder Sterbenden vor sich geht? Wie der Vater mit ihm kommuniziert oder ihn in seiner Liebe überwältigt und zu sich zieht, seine Taten bewertet und vergibt und beurteilt. Denk nochmal an Paulus. Paulus war ein Christenmörder. Er war ein Mörder. Er war ein Verfolger. Und Gott bekehrt ihn nicht höflich durch eine nette Einladung oder Evangelisation, sondern wie? Paulus reitet nach Damaskus, um dort weitere Christen zu fangen, zu foltern und zu töten. Was macht Gott? Während Paulus dort reitet, schmeißt er ihn vom Reittier mit einem Blitzschlag. Paulus kracht zu Boden und er sagt, wer bist du? Sag bloß nicht Jesus. Doch, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus wird mit Gewalt bekehrt, mit Gewalt überzeugt. Mich mit einem frommen Bitte würdest du, könntest du. Gott hat den Paulus schon lange im Auge gehabt. Lange bevor Paulus geboren war, wusste Gott, das ist mein Nationenapostel. Er blendet ihn, zieht ihn so in seine Berufung als den großen Nationenapostel. Und so hat Gott seine Wege, seine souveränen Wege. Wir glauben immer, der große freie Wille. Aber der freie Wille existiert nicht. Wir haben es vorhin gelesen. Nochmal, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Gott ist der, in das Werk beides, das Wollen, das Vollbringen. Als ich mich bekehrt habe, ich weiß noch, ich wollte mit meiner Freundin, heute meine Frau Silvia, in eine Disco gehen. Und sie hat gesagt, ich muss mich noch fertig machen, setz dich mal so lang. Sie hatten ein Zimmerapartment gehabt, da lag auf ihrem Nachttisch eine Bibel. Da habe ich das angeguckt, sage ich, sag mal, liest du diesen Scheißdreck etwa? Dann sagt sie, ja, eine Freundin hat mir die vorgestern geschenkt. Und immer wenn ich die Psalmen lese, habe ich so einen tollen Frieden in meinem Herzen. Ich habe eine halbe Stunde versucht, ihr das auszureden. Und dann sagt sie nur einen Satz. Ich habe gesagt, weißt du, es gibt kein Wesen, was über allem ist, was alles weiß, alles kennt und uns genau kontrolliert und Buch führt über uns. Sagt sie, ja, aber du liest doch so viel Science-Fiction-Romane, ja? Gibt es denn da nicht so ein übernatürliches Wesen? Und ich hatte eine Science-Fiction-Serie am Start, wo ein Überwesen drin vorkam, das hieß Es. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, also in meiner Fantasie kann ich mir das vorstellen. Und in dem Moment ging die Schleierhülle weg, der Vorhang ging auf. Das, was in Zephaniah steht, Gott nimmt die Schleierhülle von unseren Augen weg, die Decke von unseren Augen weg. Und ich habe ihn gesehen, face to face. Ich kann es bis heute, zitter ich, wenn ich daran denke, ich kann es nicht beschreiben. Da war nicht, würdest du, möchtest du, wolltest du. Ich sehe ihn und bang, ich habe mich nur noch reden hören, wenn es dich gibt, folge ich dir, wo immer du hingehst. Es war schon passiert, es war nicht, ich habe mich nicht, ich wurde bekehrt. Ich habe ihn gesehen und ich war überwältigt. Ich war so ein Hardcore-Atheist und ich war ein Lebemann hoch drei. Ich hätte mir nie vorstellen können, mein Leben aufzugeben. Und so habe ich Bekehrung oft erlebt, auch bei anderen Menschen. Und das ist das, was Gott tut, was er in aller Welt tun kann. Deswegen, Gott hat alle miteinander in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Gib nie einen Menschen auf. Gib nie einen Menschen auf. Rechne mit Gottes Kraft, die größer ist als alles, was du dir je vorstellen kannst. Und wenn wir sagen, vom Himmel wie auf Erden, dann glaube ich nicht an einen klitzekleinen Himmel und eine riesige Hölle, sondern ich glaube an einen riesigen Himmel, an einen riesigen Himmel. Amen. Petra, war ich gut in der Zeit? Ja, ich verstehe das ja. Darf ich noch mit euch beten? Übrigens, wenn ihr das Konzept wollt, lesen wollt, kann ich das der Petra schicken. Die Kanzel, ihr könnt es dann bei Petra bekommen, aus einer Sammlung mit Bibelversen. Vater, danke auch für dieses Wort. Kurz, knackig und heftig. Vater, ich bete, dass du jetzt die Worte in uns lebendig machst. Du bist der Gott, der das Leben in uns hervorbringt, der uns lebendig macht in unserem Innern, der dein Wort auch zum Leben erweckt, dass wir es verstehen können mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Ich bete, dass du dieses Schwarzbrot verdauen lässt in uns, dass du uns beim Verdauen hilfst, dass du uns die Augen öffnest, wo wir manchmal von Tradition geblendet sind, gepolt sind. Vater, mach uns die Räume weit, Neues zu sehen, Neues zu erblicken, Größeres zu erblicken, dein Heil, deine Gnade, deine Güte zu erkennen, die so viel größer ist, als wir es uns vorstellen können, die so oft auch in der Bibel bezeugt wird, aber so wenig gelesen wird. Vater, lass uns das nicht einfach wegwerfen, so diese komische Theologie da. Vater, du bist so groß, so gewaltig. Ich danke dir, dass du alle in den Unglauben eingeschlossen hast, mit dem Ziel, dich über alle zu erbarmen. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, mit der unlösbaren Aufgabe, uns zu bekehren, dass wir nicht an unserem Willen abhängen, sondern an deiner Gnade. Danke, dass deine Liebe, dein Wesen, deine Erscheinung so gigantisch ist, dass wenn wir dich sehen, all unsere Widerstände zerbrechen und wir gar nicht anders können, als in deine Arme zu rennen. Selbst der größte Sünder, ein Mörder wie Paulus, ein Ehebrecher wie David. Danke, dass du in deinem Reich alle versammelst, Vater. Menschen aller Schattierungen, aller Couleuren, mit allen möglichen Vergangenheiten. Du bist so gewaltig, so groß, so unendlich groß. Und du ziehst uns mit Seilen der Liebe. Vater, ich bete, dass wir auch so andere Menschen immer mehr sehen können, dass wir in den anderen Menschen Brüder und Schwestern sehen können, dass wir sie nicht als Abfall betrachten, Vater, sondern dass wir sie als Geschwister betrachten, die dich noch nicht erkannt haben, die noch blind sind, die Schleierhülle noch um sich tragen. Und gebrauch uns immer mehr, die Schleierhülle von Menschen wegnehmen zu dürfen. Ihnen, dass du durch uns dich ihnen offenbarst. Danke, dass es keine klugen Worte sein müssen, dass manchmal nur der Satz ist, du liest doch Science-Fiction-Romane. Und du wirkst dadurch, Vater. Du bist so gewaltig. Ich möchte, dass du jetzt dein Wort segnest, es lebendig machst in uns und uns damit in Bereiche hineinführst, in denen wir noch nie waren. In Jesu Namen. Amen.